Missing Link Original.
Mein Punkt ist der. Ich frage mich gerade, oder ich habe mich schon gefragt, und ich habe natürlich auch eine Antwort darauf, warum eine Partei, die sich so dem Thema Corona annimmt, nicht das Gesundheitsministerium wollte.
Mhm. Warum?
Jetzt kann ich das sagen. Weil es nichts zum Gewinner gibt.
Willkommen zum demoskopischen Podcast Das Orakel. Mein Name ist Peter Hayek, ich bin Meinungsforscher und Politikwissenschaftler und schaue mit Ihnen in die politische Gegenwart, immer wieder in die Vergangenheit und ab und zu auch in die Zukunft, die ja bekanntermaßen schwer zu prognostizieren ist.
Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zur ersten Folge von Das Orakel. Ich bin Michael Stebeck und mein Gesprächspartner heute und wahrscheinlich für die nächsten drei Jahrzehnte ist Meinungsforscher Peter Hayek. Liebe Hörerinnen und Hörer, so klang das Orakel vor exakt einem Jahr. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 27. und Einjahresjubiläumsfolge. Mein Name ist Michael Stebeck und mir gegenüber sitzt immer noch Meinungsforscher Peter Hayek. Lieber Peter, Happy Orakel Birthday!
Ja, also willst du nicht noch ein Leider hinzufügen?
Nein, ich freue mich tatsächlich. Okay.
Also, hallo Michi, ich freue mich auch. Ein Jahr ist toll.
Ja. Was macht man so, wenn ein Jubiläum ansteht und dreut? Man blickt selbstverständlich zurück. Deswegen machen wir das auch. Also wir werden uns anschauen, wie war die Lage vor exakt einem Jahr, als wir gestartet sind? Was ist in dem Jahr passiert? Und dann schauen wir uns passend dazu an, wie die Lage heute ist. Dazu haben wir eine Umfrage, die zwar nicht von dir ist, sondern die in der Krone publiziert ist. Und die werden wir uns anschauen. Bevor wir aber dazu kommen, wir haben ja letztes Mal unsere Hörerinnen und Hörer dazu aufgerufen, uns Fragen rund um den Podcast zu stellen. Und aus diesen vielen Zuschriften, die uns dankenswerterweise erreicht haben, haben wir drei ausgewählt, die wir uns nun genauer anschauen wollen und vollumfänglich beantworten wollen. Und die erste Frage war, liebes Orakel, skriptet ihr den Podcast? Ich schon, aber dann kommt der Herr Hayek und wirft alles über den Haufen.
Ja, also wir skripten es ja bekanntermaßen nicht, sondern wir haben einen ungefähren Leitfaden, wo meistens ich den inhaltlichen Input bringe, wo ich zu Michi sage, also zu dir. Mhm. Ich glaube, wir machen das so und so und ich habe da und da eine Umfrage, aber wir skripten es nicht durch, weil wir finden, dass dann die Spontaneität verloren geht.
Genau, sonst wäre es ja langweilig. Aber natürlich, ich habe dann einen Fragen- und Input-Leitfaden und in meinem Rechner auch immer die für die Folge relevanten Zahlen und Umfragedaten, auf die ich dann hoffentlich exakt und korrekt zugreife.
Sagen wir ja.
Meistens. Die zweite Frage, die uns erreicht hat, ist eigentlich keine Frage. Ein Hörer hat uns geschrieben und ich lese vor. Peter Hayek freut sich über Platz 1 für Rapid. Dann kann er auch froh sein über einen dubiosen Elferpfiff in der 89. Minute beim Cupspiel in Innsbruck. Was sagt der Fußballexperte?
Naja, also wir haben ja ein bisschen einen Running Gag hier mit Rapid, wobei ich betonen möchte, es sind auch alle anderen Hörerinnen und Hörer von anderen Vereinen natürlich herzlich willkommen, auch selbstverständlich von den Veilchen. Was sagt der Meinungsforscher drauf oder der Fußballexperte? Er sagt drauf, ja, für manche Elferentscheidungen braucht man heute auch ein Orakel. Das ist dann der Wahr. Und es gibt dann tatsächlich Elferentscheidungen. Das möchte ich jetzt nicht bezogen wissen auf den Cup-Elfer. Weil ganz ehrlich, kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern und ich habe es jetzt nicht nachgeschaut. Aber es ist, obwohl man versucht hat, den Elfmeter genau regelkonform zu fassen, wird eigentlich immer unübersichtlicher.
Wie war, möchte ich anmerken.
Ja, genau.
Passt eigentlich ganz gut zur dritten und das ist eigentlich eine ernste Frage, was wir immer wieder gefragt werden, ist, wie unabhängig seid ihr wirklich?
Also politisch.
Politisch.
Naja, wir sind insofern politisch unabhängig. Also machen wir es mal so, du beantwortest es dann für dich, ich beantworte es mal für mich. Also ich mache im engeren und erweiterten politischen Umfeld Umfragen. Wir machen das für alle Parteien. Das heißt, das ist schon einmal unsere Unabhängigkeit. Wir sind nicht auf eine Partei gebucht. Ich habe sogar mal im Herbst 2018 in Wien, glaube ich, für vier Parteien Umfragen gemacht. Und die haben alle voneinander gewusst. Und ich habe gesagt, ja, aber ich bin da mache ich auch gerade eine. Ja, ja, das wissen wir eh, aber wir wollen einen Blick von außen von dir. Und es gibt ja da unterschiedliche Ebenen der Zusammenarbeit. Bei manchen bist du enger getaktet, bei anderen, die kommen und sagen, wir hätten gerne eine Umfrage und dann kannst du wieder gehen. Und was wir schon in diesem Podcast auch immer gemacht haben, wenn es ein sehr spezifisches Parteienthema gibt, wo ich gerade ein Mandat habe, dann wird das offengelegt. Also zum Beispiel, das weiß man mittlerweile österreichweit, dass ich für die Sozialdemokratie im Burgenland seit 2012 Umfragen mache. Und das ist ja auch ein Schutz für mich. Ich lege das offen und sage so, und jetzt könnt ihr mit meiner Aussage, könnt ihr die bewerten, wie es ist. Wichtig ist die Transparenz, die dann wieder für Unabhängigkeit sorgt.
Genau. Und in deinem und auch in meinem Fall zitiere ich dich, und du hast das schon zitiert, nämlich wer aufgelegt wird, wird aufgeschnitten. Will einfach heißen, dass wenn wir ein nahe Verhältnis in meinem Fall zu einem Kunden haben, dann wird das natürlich entsprechend exakt kommuniziert. Als Beispiel, im Wien-Wahlkampf habe ich für die NEOS gearbeitet und das haben wir im entsprechenden Podcast dann ganz klar dargelegt.
Ja, wer aufgelegt wird, wird aufgeschnitten, ist der von Meinrad Knapp.
Genau, ich habe gesagt, du hast jemanden zitiert.
Ja, genau, richtig, von Meinrad. Der das ja, wir haben das Thema bei ATV die Woche, haben wir ja auch, also wie gesagt, ich habe das Thema, weil der Thomas Hofer, mein Kompagnon, ist ja nicht in der klassischen politischen Beratung tätig. Aber wer aufgelegt wird, wird operiert.
Genau. Aufgeschnitten.
Genau.
Das war's jetzt zu den Hörerfragen. Weiter im Jubiläumspodcast mit dem, wie es gehört, Rückblick. Unsere erste Folge ist ja knapp vor den damaligen Nationalratswahlen erschienen. Und ich möchte dich jetzt loben mit zwei Umfragen, die dann rückblickend ziemlich genau getroffen haben. Das heißt also, wir sind kurz vor der Nationalratswahl 2024 gestartet. Jetzt haben wir September 25. Würdest du sagen, dass es innenpolitisch betrachtet ein außergewöhnliches Jahr war?
Ja, natürlich war es das, weil wir insbesondere bei der Nationalratswahl 2024 ein paar, wenn du so willst, Highlights hatten oder Rekorde gebrochen wurden. Also die Freiheitliche Partei war bei einer Nationalratswahl zum ersten Mal Erster. Die SPÖ war zum ersten Mal Dritter bei einer Nationalratswahl. Und NEOS lag zum ersten Mal vor den Grünen bei einer Nationalratswahl. Also es hat hier schon auch nicht nur tektonische Verschiebungen geben, sondern wirkliche Verschiebungen am Wählermarkt. Und auch alles, was dann darauf gefolgt ist, insbesondere Koalitionsverhandlungen, auf die wir dann auch noch kurz eingehen werden, sind schon ganz, ganz neu gewesen in der Zweiten oder in oder für die Zweite Republik. Und dann kommt halt noch das ganze Umfeld hinzu. Also, dass wir eine herausfordernde wirtschaftliche Situation haben, die ja nicht nur Österreich trifft, sondern eigentlich muss man sagen, die ganze Welt. Mhm. Wir haben wieder zunehmende kriegerische Auseinandersetzungen. Wir haben Krisenherde auf der Welt. Alles natürlich noch dazu getrieben durch die Digitalisierung, weil jetzt festet, vor 50 Jahren hätte ein Fall wie Charlie Kirk wahrscheinlich in Österreich keine großen Wellen geschlagen. Da hätte man gesagt, aha, gut, da wurde ein republikanischer Unterstützer ermordet. Aber das wäre es dann gewesen. Und das hat natürlich auch mit der Digitalisierung zu tun. Und wir sind bei allen Dingen des Lebens, auch bei solchen tragischen, wie möchte ich sagen, Auseinandersetzungen, aber der tragischen Vorfällen, als auch bei kriegerischen Auseinandersetzungen live dabei. Ich meine, das hat ja damals schon beim Irakkrieg begonnen, in den Anfang der Nullerjahre. Und das alles verändert unsere Sicht der Dinge auf die Welt und das tut was mit uns. Also insofern, ja, das ist ein sehr herausforderndes, ein sehr ereignisreiches Jahr, auch für die Republik Österreich.
Weil nicht nur Nationalratswahl war, es ist ja auch, sind viele weitere Wahlen passiert. Also die Nationalratswahl war am 29. September, dann kam die Landtagswahl in Vorarlberg am 13. Oktober. In der Steiermark wurde am 24. November gewählt, im Burgenland dann am 19. Jänner. Und schlussendlich auch noch die Wien-Wahl, die vorgezogen wurde, die dann am 27. April stattgefunden hat. Und das Ganze eigentlich begleitet von einer der längsten Regierungsbildungen in der Geschichte der Zweiten Republik.
Ja, okay, pass auf, mach mal noch einmal einen kurzen Step zurück und bleiben wir noch mal ganz kurz vor der Nationalratswahl. Ja. Und bleiben wir auch noch mal beim Podcast.
Ja.
Wir haben den ja dann relativ schnell ins Leben gerufen. Ja. Also du erinnerst dich, ich hatte im August die Idee oder das Bedürfnis zu sagen, okay, machen wir da was. weil ich auch mit dem Profil einen Podcast hatte, der ganz gut gelaufen ist, der dann leider eingestellt wurde. Und dann haben wir gedacht, na, dann machen wir das. Ja. Und das musste dann ganz, ganz schnell sein. Wir haben binnen 3 Wochen, glaube ich, das aus dem Boden gestampft. Und das Interessante ist ja, eigentlich wäre ja der Michi Stebeck nicht vorgesehen gewesen als Interviewpartner.
Ich sitze aber trotzdem immer noch da.
Genau. Aber weil derjenige, den wir da eingeplant hätten, nicht konnte.
Danke an denjenigen.
Habe ich dir das damals eigentlich erzählt, weil ich wollte, dass du das Logo machst.
Ja, nicht? Bin Werber, so by the way.
Genau, richtig. So by the way. So. Und ich erzähle dir die Geschichte und du sagst zu mir, ja, aber ich mache dir das. Ja. Ja, genau. So, und so haben wir halt begonnen. Und wir haben deshalb das ganz schnell aus dem Boden gestampft, weil ich ja wusste, dass das alles, was du vorher aufgezählt hast, kommt. So. Ja. Ja, du hast recht. Da möchte ich auch nochmal darauf verweisen, dass wir wirklich gute Umfragen hatten vor der Nationalratswahl. Das ist aber übrigens kein großes Ding. Am Nationalratswahl werden, wie schon der Kollege Enser Jedenastik von der Politikwissenschaft mal festgestellt hat, und der ist wirklich ein profunder Kenner der Lage und der Szene, er hat gesagt, seit 30 Jahren werden Nationalratswahlen eigentlich sehr, sehr gut eingeschätzt. Wir haben nur partiell Probleme in Bundesländern zum Beispiel. Kärnten ist wahnsinnig. Ja. Also Kärnten ist wirklich mühsam. So.
Und die Trendprognose.
Ja, das auch. Dann kam diese wirklich ganz neue Nationalratswahl auf uns zu. Also ja. die Nationalratswahl war nicht neu, aber das Ergebnis.
Ja.
Und das hat natürlich dann Wellen ausgelöst, auch für die kommenden Landtagswahlen. Und man hat schon gesehen, dass sich die dortigen Parteien zu positionieren beginnen. Und jetzt fasst man das, ich mache das jetzt in einem quasi Zeitraffer, fasse ich das zusammen. Also, wir haben die Landtagswahl gehabt und in Vorarlberg gehabt. Und da hat man schon gesehen, wohin der Hase läuft, weil die Freiheitliche Partei hat damals von einem sehr niedrigen Niveau, muss man dazu sagen, die haben damals 2019 gewählt, Ibiza,
ja.
Also wurden damit in die Tiefe gerissen, die stiegen wieder auf 28%.
Ein Plus von 14%.
Richtig, genau, 14% Punkten. Die Freiheitliche Partei war aber immer in Vorarlberg schon relativ stark, war auch schon einmal in einer Koalition mit der ÖVP. So, die ÖVP hat damals verloren auf 5 Punkte und lag dann bei rund 38%. Und die beiden haben eine Koalition gebildet. Was, wie gesagt, in Vorarlberg nothing new war. Darauf folgte die steirische Landtagswahl. Mhm. Also die ÖVP hat Platz 1 verloren in der Steiermark. Mhm. Und die Freiheitlichen unter Mario Kunasek haben 35% gehabt. Oder bekommen. Wir wussten aus den Umfragen schon, dass das sehr hoch gehen wird. Man hat auch mit einer Plus 30 gerechnet, also 35 ging, das hat man vorab nicht so gesehen. Die Sozialdemokraten haben leichte Verluste gehabt. So, und was war das Interessante jetzt? Nicht nur, dass eben die Freiheitlichen seitdem einen Landeshauptmann stellen, und das ist der erste Landeshauptmann, Sergio Akaida, in Kärnten, war es auch noch so, dass sich auch die Sozialdemokraten unter Anton Lang zu einer Koalition oder für eine Koalition mit den Freiheitlichen bereit erklärt haben als Juniorpartner. Und das war relativ neu. Mhm. Und das war natürlich für die Löbelstraße und Babler und sein Team natürlich schwer zu nehmen. Ja. Aber die Sozialdemokratie, die jetzt erstmals, sie haben es ja nicht in die Regierung geschafft, es gibt auch dort eine Koalition aus Blau und Schwarz jetzt. Aber Sozialdemokratie ist zum ersten Mal in der Zweiten Republik in der Steiermark aus der Landesregierung gefallen, weil die hatten nämlich ein Proporzsystem, glaube ich, bis 2014, glaube ich. Ja. Und das hat man dann mit ÖVP und SPÖ-Stimmen aufgelöst.
Ja.
Und jetzt gibt es eine klassische Koalitionsregierung und das heißt, man ist erstmals nicht dabei und das ist für die Sozialdemokratie, die müssen sich dort erst einmal neu sortieren. So, dann kam Möchtest Burgenland. Du was sagen, Michi?
Nein. Genau.
Dann kam das Burgenland.
Ich lausche gebannt.
Burgenland, auch sehr, sehr spannend. Was wird dort passieren? Die Vorzeichen waren vorderhand einmal keine rosigen, weil bei der Nationalratswahl, also bei der Nationalratswahl im Burgenland, gab es 3 Parteien, die sehr, sehr gleich auflagen, nämlich ÖVP, Freiheitliche und die SPÖ. Und die SPÖ waren dann sogar, glaube ich, knapp Dritter. Es lagen alle bei plus minus 30%. Mhm. Dann kamen Journalistinnen und Journalisten und haben gesagt, ja, das wird der Doskozil bei der Landtagswahl nach dem Ergebnis nicht schaffen. Und da muss man sagen, das hat mich dann in der Analysefähigkeit der Kolleginnen und Kollegen aus den Medien doch, also das hat mich erschüttert, weil es war ganz klar, also ich habe denen gesagt, der gewinnt das Haus hoch.
Weil zwei Paar Schuhe.
Na, vollkommen, ja. Weil ich wusste ja aus den Umfragen für die SP Burgenland, dass Babler einfach dort nicht ankommt. Er kommt dort einfach nicht. Jetzt kannst du jetzt drehen und wenn, dass das unfair ist oder nicht unfair und wieso ist das so. Es ist halt einfach so. Ja? Und das Gottziel kommt extrem gut an. Warum ist das so? Weil wir haben auch im Vorfeld damals abgetestet, wer hat die größere Themenkompetenz, nämlich Doskozil oder Norbert Hofer, sein großer Herausforderer. Und es war klar, dass die ÖVP auf Platz 3 zurückfallen wird. Das ist auch neu in Burgenland gewesen. Und Hofer war eben sehr, sehr stark. Der hat auch die Freiheitliche Partei auf 23% hochgezogen. Ist natürlich ein Erfolg, keine Frage. Man dachte, es wird höher hinaufgehen.
Ja.
So. Und wir haben uns das angesehen und haben gesehen, bei allen Themen Pflege, Gesundheit, Wirtschaft, Bildung führt Doskozil und beim Thema Integration und Migration waren beide gleich. Und damit wussten wir, die Flanke da hinüber ist geschlossen.
Ja.
Das zeigt eigentlich auch auf, wie man es anlegen könnte als Sozialdemokratie, ohne dass man dabei seine sozialdemokratischen Wurzeln trotzdem
dass man sie vergisst.
Ja. Übrigens, Niki Glattauer, der ja letzte Woche freiwillig verstorben ist, hat hier in seinem letzten Falter-Interview und auf Newsflix war er ja auch, bei Christian Nusser, hat dort zum Beispiel auch darauf verwiesen, dass er gesagt hat, naja, und er war ein klarer, prononzierter Linker, hat gesagt, aber ihm wäre ein Doskozil-Kurs, den hielt er auch schon aus Schulgründen doch für netter oder besser und hat auch die dänische Sozialdemokratie gebracht. Also das Burgenland hat gehalten und jetzt gibt es aber noch was Interessantes im Burgenland, mit dem keiner gerechnet hat.
Die Koalition.
Genau, nämlich aus?
Roten und Grünen.
Genau. So, und das war dann doch sehr erstaunlich, aber im Burgenland gab es wirklich mittlerweile alles.
Ja.
Also rote Alleinregierung, rot-blau, rot-schwarz und jetzt hat man rot-grün. Wird spannend, wir haben noch keine Zahlen vorliegen.
Aber war das dein demoskopisch spannendster Moment dann, als die Koalition stand?
Nein, weil da bin ich nicht mehr im Spiel. Also da wird der Meinungsforscher nicht gefragt. Das ist einfach wurscht, die führen ihre Verhandlungen fertig. Also da stehst du nur noch an der Seitenlinie und schaust halt zu. Ja? So, und dann kam Wien. Und Wien, sehr, sehr interessant. Also warst du ja involviert, ich war auch involviert.
War eigentlich viel früher als gedacht.
Genau, viel früher als gedacht. Ich war ja heilfroh darüber.
Deswegen, genau, wir haben ja schon mehrfach thematisiert, es war ein ruhiger Sommer.
Ja, genau, richtig. Ja, also wegen dem Sommer war super. So, und in Wien war auch sehr, sehr spannend, weil, also erstens, die Freiheitlichen haben ganz, ganz stark zugelegt. Nicht so stark, wie sie schon einmal waren. Man darf nicht vergessen, und Heinz-Christian Strache hat hier 30+. Aber sie haben jetzt immerhin knapp 20% erreicht. Aber man sieht, dass der großstädtische Bereich
ein schwieriges Pflaster ist.
Auf der einen Seite für Freiheitliche ein schwieriges Pflaster ist, oder anders gesagt, man sieht die zunehmend aufgehende Schere der Lebensrealitäten zwischen Stadt und Land. Ich war übrigens letzte Woche in Polen auf einer kleinen Reise. Auch dort hat man gesehen, ich war in Breslau, in Krakau und in Lublin. Das sind Universitätsstädte. Du hast dort sehr viele junge Leute, internationales Publikum. Und mit denen wir dort gesprochen haben, die gesagt, ja, aber wie ist es am Land, schaut es anders aus. Ja? Und das ist ein Trend, der sich auch durch Europa zieht. Werden wir sehen, wie sich das in Zukunft auswirkt. So, und all das war
begleitet von
den Koalitionsverhandlungen.
Genau. Ja?
Und so, ich möchte bei den Koalitionsverhandlungen möchte ich auf eins hinweisen.
Ja. Ja?
Nämlich die Koalitionsverhandlungen zwischen Freiheitlichen und der ÖVP.
Nach den gescheiterten Koalitionsverhandlungen zwischen SPÖ, ÖVP und zeitweise den NEOS.
Genau, richtig, wo es heißt, ja, dass sich der Babler nicht gut verhalten. Dann auf der anderen Seite hat es aber geheißen, ja, aber gut, dann haben wir aber auch nicht. Rasend hilfreich, für manche sind die NEOS zu früh aufgestanden und so weiter und so fort.
Genau. Übrigens, für alle, die sich nicht mehr daran erinnern können, das war Anfang des Jahres, also am 3. und 4. Jänner 2025, wurden diese Koalitionsgespräche abgebrochen oder beendet.
Genau. So, aber ich möchte auf einen ganz besonderen Aspekt hinweisen, nämlich bei der Freiheitlichen Partei in den Koalitionsverhandlungen. Mhm. Die Freiheitlichen wollten in den Koalitionsverhandlungen haben, nun auch das Bundeskanzleramt, okay, das ist klar, wenn ich stärkster bin, dann fordere ich das natürlich. Sie wollten das Innenministerium, das Finanzministerium. Sie wollten ein Arbeitsministerium mit dem Thema Integration. Sie wollten Gesundheit, Sport, Tourismusministerium und die Ressorts unter dem Kanzleramt wären gewesen. Verfassung, Deregulierung, Medien und Digitalisierung.
Bleiben da noch irgendwelche Ressorts übrig?
Da bleiben noch genug Ressorts über. Da bleibt Wirtschaft über, Landwirtschaft, Bildung, Soziales, Gesundheit, Justiz etc. Mein Punkt ist der, ich frage mich gerade, oder ich habe mich schon gefragt, und ich habe natürlich auch eine Antwort darauf, warum eine Partei, die sich so dem Thema Corona annimmt, nicht das Gesundheitsministerium wollte.
Mhm. Warum?
Jetzt kann ich das sagen.
Bitte.
Weil es nichts zum Gewinner gibt.
Ja.
Beim Thema Gesundheit, Gesundheit ist ja nicht nur Corona-Maßnahmen. Ja? Gesundheit ist ja die was mache ich im Spitalsbereich? Wie regle ich den niedergelassenen Bereich? Wie regle ich das Zusammenspiel? 9 Bundesländer, 9 Ärztekammern, Player and the knee, eine ÖGK, die in den Seilen hängt. Ja? Also das wollte man nicht. Man wollte auch kein Wirtschaftsministerium. Die Freiheitliche Partei sagt immer, sie ist eine Partei mit Wirtschaftsexpertise. Wäre schön, wenn sie es bewiesen hätte. Ja? Sie wollten auch nicht das Sozialministerium. Sie wollten nur ein Arbeitsministerium mit Integration. Warum kein Sozialministerium? Soziales heißt?
Sich kümmern.
Sich kümmern und heißt kürzen.
Ja.
Weil sie wussten ja, was kommt. Es wussten ja alle, dass die Situation nicht besser wird. Ja? Dass sie sich nochmal verschlechtert, ist eine andere Frage. Ja? So, aber man wollte...
Darf ich da kurz rein? Aber wie sie damit angetreten sind... Ich meine, wenn man sich jetzt die Liste anschaut oder in dem Fall nochmal rekapituliert, danke dafür, ja, dann haben sich irgendwelche Chancen ausgerechnet, dass das bei den Schwarzen durchgeht?
Naja, ich glaube, der Knackpunkt war tatsächlich das Innenministerium am Ende des Tages. Mein Kollege, der Thomas Hofer, sagt immer, er glaubt ja, der Plan von Kickl war immer, gar nicht in eine Regierung zu gehen.
Okay.
Und wenn er in die Regierung geht, dann muss sein Paket zu 100% erfüllt sein. Das ist okay. Das ist überhaupt nicht verwerflich. Ja? So kann ich es machen. Das ist vielleicht sogar gescheit in dieser, also politisch-taktisch gescheit. Ja. Spricht nicht für eine ein staatstragendes Animo, nennen wir es einmal so und höflich. Ja. Aber sehr, sehr spannend sind die Ressorts, die unter dem Kanzleramt gewesen wären, nämlich Verfassung, die Regulierung von mir aus, ja, Medien und Digitalisierung. Und da kannst du dann bald eins und eins zusammenzählen, wenn nämlich eine Partei, insbesondere Proponenten wie Herbert Kickl, sagen, sie haben Viktor Orban zum Vorbild. Und dann schaue ich mal ganz kurz hinüber nach Ungarn und schaue, was sie auf der Verfassungsebene gemacht haben. Die haben zum Beispiel Viktor Orban an die Macht gekommen, ist wieder 2010, hat man die Anzahl der Verfassungsmitglieder erhöht. Man musste dann leider Gottes 5 Verfassungsrichtmitglieder nachnominieren. Mhm. Das waren dann natürlich alles Fidesz-Mitglieder. Ja. Die Medien- und Digitalisierungswelt in Ungarn ist, wie soll man es sagen,
bescheiden
und festgezurrt.
Ja.
Ja? Und genau diese Bereiche wären im Kanzleramt angesiedelt gewesen. Ja? Ich sage nicht, dass es dann in diese Richtung gegangen wäre. Ich sage nur, es lässt bei mir doch einige Fragezeichen stehen. Und es ist dann wenig verwunderlich, dass man jene Ministerien nicht haben wollte, wo es wirklich ans Eingemachte gegangen wäre, nämlich wirkliche Reformen durchzuführen und unangenehme Wahrheiten zu übermitteln. Ja. Wenn ich die ÖVP gewesen wäre, hätte ich es ja genau umgedreht.
Mhm.
Ich hätte dann gesagt, ihr kriegt jedes Ministerium. Also ihr kriegt alle. Ihr kriegt nur nicht Inneres, Medien, Digitalisierung und Kultur.
Ja, genau.
Alles andere könnt ihr haben.
Ja.
Und das wäre dann spannend gewesen, was die Freiheitliche Partei dann macht. Wie gesagt, aktuell ist es so, dass wir eine Dreierkoalition haben.
Ist ja dann anders gekommen eben.
Genau, ist dann anders gekommen. Und jetzt stehen wir ein Jahr danach und das schauen wir uns jetzt an. Ne?
Genau. Also ich habe ja jetzt parallel dazu stichprobenartig den Upper-Wahltrend im Jahresverlauf konsultiert, um so die Stimmungslage zu machen. Und was sehr spannend ist, dass wenn man jetzt von der Nationalratswahl am 29. September ausgeht, Zu dem Zeitpunkt, da stand die, ich weiß mal, bei der FPÖ, war ja dann bei 28%. Und als dann die Koalitionsverhandlungen gescheitert waren, lag die FPÖ bei 37%. Am 4. März, als dann die neue Regierung angelobt wurde, war sie bei 34. Dann sind sie sogar im Juni runtergegangen auf 32. Und wenn wir jetzt uns den aktuellen Trend anschauen, über alle Umfragen, steht die FPÖ bei 34%. Im Upper Wahltrend ist eine Umfrage drinnen, die das OGM gemacht hat. Die wurde am 13. September veröffentlicht und da steht die FPÖ bei 33. Warum ich das so alles ausführlich erzähle, ist, weil es noch eine andere Umfrage gab, die nämlich in der Kronenzeitung am 14. September veröffentlicht wurde. Die wurde vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse unter Christoph Haselmeier durchgeführt. Und das Spannende ist, dass die Zahlen sich jetzt gar nicht so stark unterscheiden. Also die FPÖ kommt da auf 36%, also schon ein bisschen höher. Die ÖVP liegt da bei 21, die SPÖ bei 18, die Neos bei 10 und die Grünen bei 11%. Also das ist jetzt zum Upper Wahltrend, bis auf dass die FPÖ ein bisschen höher eingestuft wird, relativ ähnlich. Aber was ich so spannend fand, ist, was die Krone draus gemacht hat. Ich zitiere, es ist eine Umfrage, die einem politischen Erdbeben gleicht. Das hat es in diesem Jahrhundert noch nicht gegeben. Ist dem so, Peter?
So, also ich tue mir...
Hol mal aus.
Ich tue mir gerade ein bisschen schwer, weil es ist immer heikel, von der Kollegenschaft Umfragen zu interpretieren und so zu kommentieren. Aber ich bin da mehr bei OGM. Ich glaube, ja, die Freiheitliche Partei wird im Vergleich zum Wahlergebnis, also zur Erinnerung 28,8, sie wird bei 30 plus liegen.
Ja.
Ja, die 33 von OGM schauen sehr, sehr plausibel aus. So, was wissen wir demoskopisch? Es gibt diese Diskussion schon längere Zeit, macht man nur online oder macht man einen Methodenmix, wo man Telefon beimischt? Warum bin ich dafür, dass man Telefon beimischt? Weil die ÖVP eine sehr, sehr überalterte Wählerschaft hat und die in den Online-Panels, wo sich ja Menschen melden müssen, damit wir sie überhaupt interviewen können, dort kaum vorkommen. Bei 70 plus ist es sowieso problematisch. Ja. Ja. Und das heißt jetzt aber auch, je größer die Stichprobe wird, also
die in dem Fall war es eine Stichprobe von 1500.
Richtig, genau. Also je
größer, und reine Online-Umfrage.
Und genau, richtig. Also bei der Grundsatzung war das eine größere Stichprobe, 1500. Jetzt sagen immer alle, na bitte, 1500 ist doch super Umfrage. Noch einmal. Die Stichprobengröße ist nur ein Mosaikstein in der Befragung. Ich kann eine 3000er Stichprobe, die kann grottenschlecht sein. So, da ist mal eine gescheite 600er, die gut gezogen ist, lieber, es verändert sich nur die Schwankungsbreite. So, also, wir haben eine Online-Befragung, die 1500. Je größer die Stichprobe ist, desto mehr kommen die nicht vorhandenen älteren Wähler quasi unter die Räder. Also, es wird immer enger. Und das heißt, ich habe dann immer weniger dieser Menschen, denn deshalb fällt dann auch die ÖVP immer weiter. Und ich habe gerade für einen anderen Kunden so eine Befragung gemacht. 1500 online, war gar nichts Politisches. Wir haben nur die Sonntagsfrage auch dabei gehabt, weil der Kunde das halt gerne gehabt hat. Und dann kam die Frage, aber Herr Hayek, warum ist die ÖVP so nieder? Und ich habe gesagt, ja, das ist der Online-Umfrage mit einer größeren Stichprobe geschuldet. Deswegen bin ich da extrem vorsichtig, was erstens die Werte der Freiheitlichen Partei betrifft, als auch die Werte der ÖVP betrifft. Und was die Krone daraus macht, ist halt, naja gut, jetzt kann man sagen, gut, ist halt der Boulevardmedium, macht halt eine Headline draus. Mhm. Deshalb macht man auch immer wieder Umfragen in Medien, damit man auch eine Headline hat, wie immer die auch dann ausschaut. Und jetzt muss man dazu sagen, ich glaube, sie haben keine Mehrheit, das heißt, sie haben 49% zusammengezählt.
Genau, also das war auch so, die drei Regierungsparteien haben zusammen nur mehr 49%, also das ist weniger als die Hälfte und das machen sie halt auch groß auf in dem Artikel.
Ja, genau. Und das ist, wie wir wissen, genau bei Umfragen eine Nullaussage. Erstens wegen der Schwankungsbreite. Ich kann ja auch, mit der Schwankungsbreite kann ich ja auch drüber liegen.
Ja.
Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, ich kann auch mit 49% eine Mandatsmehrheit haben. Und dementsprechend ist das halt medial natürlich bis zu einem gewissen Grad aufgebauscht und hochgejatzt.
Ja,
ich habe bis zu einem gewissen Maß ein Verständnis dafür, ja, aber trotzdem muss man bei diesen Dingen vorsichtig sein. weil ja die Stimmung schon wirklich nicht gut ist. Und man gießt natürlich damit Öl ins Feuer. Ja? Und weiß nicht, ob das so gescheit ist.
Ja. Ja? Also auch wenn es die Krone suggeriert, halten wir fest, dass die Regierung wahrscheinlich noch nicht ganz am Ende ist, im Gegensatz zu uns. Wir sind nämlich ganz am Ende unserer Jubiläumsfolge der 27. Ausgabe von Das Orakel angelangt. Peter, ich bin jetzt in Feierlaune, ich lade dich jetzt auf einen doppelten Espresso ein. Ja? Bevor wir
Corretto.
Was ist das? ist mit Alkohol?
Ich glaube schon.
Um Gottes Willen. Bevor wir zum Espresso Corretto kommen, mein traditioneller Hinweis, diese Folge und alle anderen auch gibt's zum Nach- und immer wieder hören auf www.dasorakel.simplecast.com und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Die nächste Folge erscheint dann am Donnerstag, den 2. Oktober. Bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das Orakel.
Missing Link.